Weißt du, was mir so wirklich auf die Nerven geht? Und das ist nämlich dieses Führungskräfte-Bashing, wo man immer sagt, was gute Führungskräfte machen müssen und diese 10 Punkte oder 15 Punkte. Ich glaube, das Wichtigste ist, dass wir uns einfach besinnen, wir sind alle Menschen, haben unsere Fehler, haben unsere Ticks, haben manchmal den Grant, den Wiener Grant oder was auch immer für einen Grant, aber dass wir das einfach respektieren und einfach menschlich miteinander umgehen. Und deswegen sage ich immer als Führungskraft, das Einzige, was man sollte, ist Menschen mögen. Man soll Menschen mögen. Man soll Menschen mögen. Die 3M. Und alles andere kommt eh von selber.
Führungsgefühle. Führungskräfte sind auch nur Menschen. Der Podcast mit Christiane Bär.
Herzlich willkommen zu den Führungsgefühlen. Schön, dass ihr dabei seid. Mein Gast heute ist ein Mann, der die Welt kennenlernen wollte und dabei in Führungspositionen gelandet ist. Und wie das passieren konnte, das erzählt er uns hoffentlich. Ich freue mich auf ihn und sage herzlich willkommen, Marco Schlimpert.
Hallo Christiane, es freut mich sehr, mit dir im Podcast heute zu sein.
Schön, dass du dir die Zeit genommen hast und den Weg hierher gefunden hast, Marco. Wir haben uns schon ganz intensiv in einem Vorgespräch ausgetauscht und da hast du das so ganz lapidar gesagt. Du hast erwähnt, ich bin da in Führungspositionen gelandet. Du hattest tatsächlich verschiedene Top-Management-Positionen im Maschinenbau, in der chemischen Industrie. Mittlerweile teilst du deine Erfahrungen als Leadership-Mentor, wie du es bezeichnest, und als Buchautor. Dein Buch Human Intelligence, wie menschliche Intuition Unternehmensführung transformiert, ist dieser Tage erschienen. Und da kommen wir bestimmt auch gleich noch drauf. Aber erstmal soll es um dich gehen. Und bevor du erzählt hast, was dich dahin geführt hat, wo du heute bist, was hast du heute Morgen schon von der Welt entdeckt?
Als ich in der Früh aufgestanden bin, ich war der Erste in der Familie, weil jetzt sind Semesterferien. Das Erste, was ich entdeckt habe, meine Perserkatze, die komplett zersaust war. Ich habe sie noch nie so erlebt. Das Fell ist kreuz und quer gestanden und sie hat mich so ganz schlaftrunken angeblinzelt, das ist, was sie sonst nie macht. Und dann bin ich in die Küche gegangen, mache die Jalousien auf und sehe, dass draußen es hat geschneit.
Oh.
Und ich dachte mir noch vorgestern, weil der Schnee weggeschmolzen war, ach wie schön wäre es noch mal kurz einmal noch den Schnee zu sehen. Ja, und dieser Traum und dieser Wunsch wurde mir heute erfüllt.
Also du hast die schneebedeckte Welt rund um Linz entdeckt, denn du bist jetzt in Linz.
Ich bin jetzt in Linz und es hat so richtig schön angezuckert, so als würde man Staub zuckern über die Wiese. Und diese Welt habe ich nochmal entdecken dürfen, weil der Frühling wird ja bald kommen und der Winter ist bald zu Ende. Und da habe ich mich sehr gefreut darüber.
Sehr schön. Weltentdecken war und ist dein Thema. Wenn ich dich richtig verstanden habe. Marco, was hat dich denn beim Weltentdecken an den Platz geführt, in die Position geführt, in der du heute bist? Erzähl mal.
Ja, ich wollte als Kind schon immer raus aus Wien. Ich bin in Wien geboren und meine Eltern haben sich scheiden lassen. Da war ich 9 Jahre alt. Für mich war der Entschluss ganz klar, ich möchte die Welt kennenlernen. Und so richtig ist dann dieser Impuls gekommen, als ich mit 18 den Film König der Löwen gesehen habe. Da war speziell der Titelsong Circle of Life so interessant, weil da geht es darum, die Welt ist so groß und du kannst die ganze Welt nie bereisen in deinem Leben, weil einfach es so viele Sachen zu sehen gibt und es einfach so wertvoll ist, diese Sachen kennenzulernen. Und da habe ich gesagt, ich möchte raus in die Welt. Und das zunächst einmal als Pilot, aber das war leider nicht möglich. Und dann habe ich mir gedacht, ich studiere. Und ich wollte einfach immer nur Länder kennenlernen. Ich war immer nur in Österreich und für mich war halt einfach mal interessant, andere Kulturen, andere Länder kennenzulernen. Und ich habe dann immer Jobs angenommen, wo ich das machen konnte. Also mein erster Job war nicht, ich war da damals Unternehmensberater, war nicht, ich möchte Unternehmensberater werden, sondern wo kann ich Projekte in Frankreich machen? Warum gerade Frankreich? Ich habe dort studiert, bin dann wieder zurück nach Wien. Ich wollte wieder zurück nach Frankreich. So war natürlich sehr naheliegend zu sagen, ich nehme einen Job an, wo ich wieder in Frankreich arbeiten kann. Und da war eben diese eine Unternehmensberatung. Es hat dann 2 Jahre gedauert, bis ich ein Projekt hatte in Frankreich. Und das hat mir dann so gut gefallen. So war ich im Rahmen eines Konzerns, habe ich dort ein Restrukturierungsprogramm gehabt. Und als dieses Restrukturierungsprogramm zu Ende war, ruft mich dann jemand aus der Konzernzentrale aus München an und sagt, Marco, hättest du Lust, in die USA zu gehen für 4 Monate? Ich war noch nie in den USA. Ich habe sofort Ja gesagt. Ich habe dann gekündigt bei der Unternehmensberatung und habe dann in den Konzern angeheuert und bin in die USA gegangen. Dann bin ich zurück nach München. Dann haben die mich gefragt, möchtest du nach Nürnberg gehen und dort Einkaufsleiter werden von unserer Tochtergesellschaft? Ich wusste, dass dieses Unternehmen das einzige internationale war in diesem Konzernverbund. Die hat Niederlassungen und Produktionsstätten in Indien, in China, in Ostdeutschland. Da war ich auch noch nie. Das klingt jetzt nicht nach Ausland, aber es war halt immer so, dass ich Regionen kennenlernen wollte, wo ich halt noch nicht war. Und dann habe ich gesagt, ja, mache ich. Und dann bin ich dort Einkaufsleiter geworden. Ja, und so ging das halt weiter. Letzten Endes hat mich dann eine private Situation von Nürnberg dann wieder nach Österreich gebracht. Das war meine Frau und ich, wir wollten eine Familie gründen. Und das hat leider nicht geklappt in Nürnberg. Wir waren bei Ärzten und haben uns untersuchen lassen, alle möglichen Sachen gemacht, die man machen kann. Und dann haben halt die Ärzte gesagt, ihr beide, ihr werdet es nie schaffen, dass ihr Kinder bekommt, weil ihr seid unfruchtbar. Das war so ein richtig tiefer Schock, wo wir dann gesagt haben, wir brauchen jetzt einen Ortswechsel. Und gleichzeitig war so der Ruf aus Österreich da bei einem Unternehmen. Und interessanterweise, die hatten Produktionsstätten in Südkorea. Und ich habe dann sofort gesagt, hey, also das ist jetzt ein Wink des Schicksals, das machen wir. Wir gehen zurück nach Österreich, nach Linz. Ich heure dort bei dem Unternehmen an und konnte dann Südkorea und interessanterweise auch Tschechien, ich war noch nie in Tschechien, kennenlernen.
Südkorea und Tschechien, interessante Kombi.
Ja, ja, total spannend. Also die hatten natürlich auch Kanada, USA, da war ich ja schon, Südkorea und Tschechien. Und Tschechien, also das klingt jetzt so banal, Österreich, ja, du warst noch nie in Tschechien, ich war noch nie in Tschechien. Und habe ich das auch kennenlernen dürfen. Und so ging das halt weiter. Und nach 5 Jahren war halt dann die nächste Möglichkeit, Indonesien kennenzulernen. Und dann habe ich halt bei Lansing angefangen. Ja, und das Thema Führung und Führungsposition ist irgendwie automatisch mitgekommen. Also das war nie so mein erster Sinn, dass ich jetzt in die Führungsposition gehe. Und ja, und so ist das einfach passiert. Also mehr kann ich eigentlich gar nicht dazu sagen. Also es war immer dieser Wunsch, ich möchte die Welt kennenlernen.
Was hat dich denn so, wie soll ich sagen, so wechselaffin gemacht? Also die Neugier auf die Welt ganz offensichtlich und die Führungspositionen sind gefolgt. Nichtsdestotrotz ist es ja dann schon keine ganz unerhebliche Entscheidung. Also was war es tatsächlich jeweils der neue Standort, der dich gezogen hat? Oder gab es auch irgendwas, was dich noch an Führung dann auch gereizt hat?
Nee, ich wollte die Welt kennenlernen, ich wollte fliegen, ich wollte Pilot werden und als Pilot fliegst du halt herum und hast unterschiedliche Destinationen. Und das ist halt leider nichts geworden und das war innen drinnen für mich so richtig ein Antrieb, ich möchte die Welt kennenlernen. Und ich kann mich noch gut erinnern, als ich dann zurückgekommen bin von diesem Test, da gibt es so unterschiedliche Teststufen, das war damals in Graz, da gibt es also 5 so Assessments, das erste habe ich geschafft, das war dieses logisch-rationale und beim zweiten hat es einen medizinischen Test gegeben, kompletten Check-up und da war ein Fehlbefund da, ganz eindeutig und die haben dann auf Basis des Fehlbefundes gesagt, ich darf nicht Pilot werden. Und ich kann mich noch gut erinnern, als ich da nach Hause gefahren bin mit dem Zug. Ich habe die ganze Zeit mit 18 nur geweint, weil dieses eine Ziel, dieser eine Traum ist zerplatzt. Und dann, als ich zu Hause angekommen bin, habe ich mir in den Spiegel geschaut und gesagt, du kannst doch anders die Welt kennenlernen. Und jetzt war es natürlich schon spannend, welche Positionen und welche Funktionen in einem Unternehmen helfen denn einfach, die Welt kennenzulernen. Und das war der Einkauf, internationaler Einkauf. Internationale Lieferanten, Global Sourcing, da fährt man dann in Länder, wo man halt Lieferanten sich ansieht, wo man Produkte ansieht, wo man Menschen kennenlernt und das war halt ein innerer Antrieb, den ich hatte. Woher der gekommen ist, weiß ich nicht, also ich hätte mir nie vorstellen können, in Wien zu bleiben und in Wien zu arbeiten und in dieser Stadt zu bleiben, weil einfach, jetzt komme ich wieder zurück zum König der Löwen mit 18, einfach diese Welt so unbegreiflich schön ist. Und ich einfach so viel wie möglich kennenlernen wollte im Beruf. Ja, und das hat halt einfach dazu geführt, dass ich das gemacht habe. Warum? Vielleicht ist das meine Bestimmung, ich weiß es nicht.
Okay. Ich finde es spannend, weil viele Führungsleute, mit denen ich spreche, die sagen, ja, ich wollte unbedingt in der Führungsposition, weil ich gestalten können wollte. Ich wollte in der Position sein, wo ich auch was entscheiden darf, wo ich Verantwortung übernehmen kann, wo ich die Dinge gestalten kann. Und das finde ich spannend, dass das jetzt bei dir gar nicht so im Mittelpunkt steht, sondern dass du eher zu der Fraktion gehörst, die sagt, ist mir passiert, aber es ist dir passiert, weil du quasi es als Mittel zum Zweck genutzt hast, um tatsächlich rumzukommen und um die Welt zu sehen. Du hast aber in unserem Vorgespräch auch einen Satz gesagt, wo du meintest, dich interessieren Menschen. Was interessiert dich an Menschen? Und wie hast du das in deinen Führungsaufgaben gelebt?
Ja, das ist jetzt spannend. Ich habe natürlich im Vorfeld auch überlegt, wie ich das jetzt am besten erkläre und wie ich das am besten sage. Aber lass mich das einfach mal so machen. Als Kind war es immer so, dass wenn ich Radfahren gegangen bin, dass die Leute und die anderen Kinder mir hinterhergefahren sind. Einfach so. Also da waren wir so eine kleine Bande. Wie gesagt, wollen wir Radfahren gehen? Ja, Marco, fahr du vor. Und dann bin ich halt vorgefahren. Und dann hat mich natürlich interessiert, warum wollen die nicht vorfahren? Ja, und warum soll ich jetzt als Erster sein? Und dann habe ich halt nachgefragt, ja, weil sie sich halt sich unsicher fühlen und weil ich das halt mache. Und ich bin auch in einer Region in Wien aufgewachsen, in einem Bezirk, das ist ein Arbeiterbezirk. Also das war nicht irgendwie ein Wohlstandsbezirk, sondern da waren halt wirklich von der sozialen Schicht her in Wien eher, sage ich jetzt einmal, die unteren Schichten da. Und da hat es natürlich auch Banden gegeben. Und das war dann immer so, wenn ich einkaufen gehen musste, musste ich durch so eine Plattenbautensiedlung gehen. Gibt es auch in Wien.
Okay.
Wir sagen dazu sozialer Gemeindebau. Und da sind dann halt die weniger bevorzugten Menschen im Leben dort. Und dann sitzen halt dann so Jugendliche, die einen Kopf größer sind. Und du gehst halt mit der Einkaufstasche, mit der Einkaufstüte zum Supermarkt. Und dann halten die dich auf und verprügeln dich einfach so. Ja, das war so. Und dann habe ich mir gedacht, okay, das kannst du nicht gefallen lassen. Welche Strategien habe ich denn? Und da war es für mich halt so, ich muss die mal verstehen, damit ich weiß, warum die das machen, damit die damit aufhören. Und damit habe ich eben Strategien entwickelt, wie ich da heil durchkomme. Und das hat funktioniert. Und da habe ich halt gesehen, wenn ich mich in die Lage der anderen hineinversetze und versuche zu verstehen, was sie antreibt, dann geht es mir halt besser. Und dann passiert es nicht, dass ich da irgendwie geschlagen werde oder dass ich irgendwelche Probleme bekomme. Ein wesentlicher Punkt war dann auch zum Beispiel, als ich dann in der Unternehmensberatung gearbeitet habe, da war ich bei einem Automobilzulieferer in Stuttgart und da hat es einen Betriebsrat gegeben und ich war damals 25. Wir hatten da ein Projekt und jeder hat über diesen Betriebsrat geschimpft, dass der so unmöglich ist und dass der immer nur Widerstand leistet und überhaupt. Und er ist ein Türke und überhaupt, das ist ja alles so schlimm. Und ich habe mir gedacht, ich gehe jetzt mal zu dem hin und rede mit dem. Und wir sind Freunde geworden. Und es war dann so, dass auf einmal alles einfacher war, weil einfach jemand mal da war, der zugehört hat. Und ja, wir haben dann Sachen machen müssen, wo er seine Zustimmung geben musste. Und dann haben wir halt darüber geredet. Gibt es andere Möglichkeiten, wie er sieht? Wie sieht er das? Wie könnte man das sonst machen? Was passiert, wenn man es nicht macht? Und er war halt eingebunden. Und das war halt meine Gabe, mit den Menschen eben so zu sprechen und dann gleichzeitig eben mit Zahlen, Daten, Fakten das Projekt zu Ende zu führen. Und dann war so der Punkt, dass ich in die USA geschickt worden bin. Mein erster Auftrag, das, was ich vorhin gesagt habe, die Firma unter die USA. Mhm. Da war ich beim Vorstand in München. Und weißt du, was der gesagt hat? Der hat gesagt, Sie fliegen jetzt nach Cleveland zu diesem Werk in den USA. Sie sehen sich den Einkaufsleiter an und wenn der nicht qualifiziert genug ist, schmeißen Sie ihn raus.
Oh.
Das war der Auftrag. Und ich war damals 28. Und ich habe dann gewusst, dieser Einkaufsleiter ist 55. Und ich wusste ganz genau in dem Moment, als er mir das gesagt hat, ich werde den nicht rausschmeißen, sicher nicht. Ich fliege da jetzt hin, habe 4 tolle Monate. Wir schauen, was da rauskommt. Wir geben unser Bestes. Und ja, da wird sicherlich irgendeinen Grund geben, warum er so ist, wie er ist. Aber das werden wir herausfinden. Und letzten Endes, wenn die unzufrieden sind, dann gehe ich halt. Aber einen 55-Jährigen werde ich nicht rausschmeißen. Und so mit dieser Einstellung bin ich halt hingeflogen. Und ich weiß noch, wie der Bob Joe, das war der Einkaufsleiter, mich abgeholt hat vom Flughafen Cleveland. Da war dieses Knistern zu spüren. Er wusste, dass ich wusste, dass er weiß. Ja, so dieses, er hat mich abgeholt, ins Hotel gebracht. Am nächsten Tag bin ich dann ins Werk gefahren und dann habe ich gesagt, Bob, zeig mir mal, wie du das Einkaufscontrolling machst. Dann macht er dieses Excel-Sheet auf und die Deutschen wollen ja immer Zahlen, Daten, Fakten, Controlling und alles muss super genau sein und genau nach dem Format. Und wenn du das nicht nach dem Format machst, dann bist du wirklich, hast du ein Problem, also nach dieser Methode. Und der Bob macht sein Excel-Sheet auf und dann zeigt er mir, schau, ich tracke die Savings folgendermaßen. Dann gibt er in einer Zelle eine Zahl ein. Dann sagt er, ich habe 10% eingespart, nimmt den Taschenrechner, schreibt die Zahl in seinen Taschenrechner, multipliziert die mal 10%, bekommt das Ergebnis und das Ergebnis schreibt er in die zweite Zelle von Excel rein.
Das könnte ich sein. Also diese Excel-Affinität habe ich auch. Okay, der Einkaufsleiter darf es anders machen.
Ja, das Lustige war, habe ich gesagt zum Bob, sag mal Bob, ich dachte, Excel ist eine amerikanische Software. Schaut er mich so an, sagt er, ja ist sie. Ja, und du kannst als Amerikaner eine amerikanische Software nicht gescheit bedienen? Dann schaut er mich mit großen Augen an, sag ich, komm, ich zeig dir das. So, no, no, don't touch it, you're destroying my whole Excel spreadsheet. Da habe ich gesagt, na komm, ich mach das mal. Da habe ich es ihm gezeigt. dann kriegt er solche großen Augen. Hey, das geht ja viel einfacher. Sage ich, ja, Bob, es geht viel einfacher. Weißt du was, Bob, machen wir einen Deal. Ich mache dir den ganzen Controlling-Schwachsinn, den du eh nicht machen möchtest. Dafür zeigst du mir, wie man verhandelt. Du bist der beste Verhandler in der gesamten Konzerngruppe. Du zeigst mir, wie man verhandelt. In dem Moment nimmt er den Telefonhörer, ruft seine Frau an, sagt, Nancy, Marco is great. He is my savior. He is so great. Und bla, 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 bla. Legt auf, klopft mir auf die Schulter und sagt, Marco, genauso machen wir das.
Okay.
Und das war die genialste Zeit, die ich hatte, weil wir beide haben echt gerockt. Und er hat immer gesagt, machen wir folgendermaßen. Storytelling, Marco. Ich mache die Story, du spielst den Deutschen. Ja, da gibt's einen Einsatz, wo ich sage, bist du, und dann schaust du ganz ernst und machst so diese deutsche Art, damit dann sind die Lieferanten beeindruckt. Dann gehen die raus und ich bringe denen nochmal ein Lächeln ins Gesicht. Dann sage ich, wieso bringst du denen nochmal ein Lächeln ins Gesicht? Sagt er, naja, wenn die rausgehen und lächeln, dann machen die genau das, was ich vorher gefordert habe. Echt? So funktioniert das? Ja, wirst sehen. Und genauso hat's funktioniert.
Okay, also das war jetzt der kleine Exkurs, wie man im Einkauf geschickt seine Kunden dahin kriegt oder seine Dienstleister dahin kriegt, wo man sie gerne hätte.
Ja.
Aber führungsmäßig heißt es ja tatsächlich, wenn ich dich richtig verstehe, du bist dahin geflogen mit einem klaren Auftrag, der aber ja deinen Wertekonstrukt zumindest mal hinterfragt hat. Ne? Einen 55-Jährigen möchtest du nicht einfach rausschmeißen, sondern erstmal verstehen, was da überhaupt passiert. Und dann war die Frage offensichtlich für dich, was können wir füreinander tun und wie kann daraus was Gutes werden? Und das hat auch in einem zahlengetriebenen Business offensichtlich funktioniert. Du warst da in den USA, nach den USA war Nürnberg dran oder habe ich das jetzt verwechselt?
Genau, da war dann, ja, bin ich wieder nach München zurück und dann haben die mich gefragt, ob ich Einkaufsleiter dieser Tochtergesellschaft werden möchte, genau, weil ich das jetzt so super mit dem Bob gemacht habe. Und da war nämlich der Einkaufsleiter so fast so der Seelenbruder von Bob, das war der Volker in Nürnberg, auch wieder so eine Düse, echt super, kurz vor der Pension, aber grenzgenial, ja. Und ja, mache ich gerne. Und dann bin ich eben nach Nürnberg übersiedelt und habe dort begonnen.
Das heißt, hier warst du, wenn wir auf die emotionalen Themen gucken, dann war dein Erfolgsgeheimnis offensichtlich dieses Andocken, dieses Zuhören, Verstehen wollen und schauen, was können wir gemeinsam tun.
Buenos Aires am 16. Oktober 2024. Liam Payne stürzt vom Balkon seines Hotelzimmers. Mit 31 Jahren, in seinem Blut Alkohol, Kokain, Antidepressiva. War es ein Unfall? Ein Suizid? Oder hätte dieser Tod verhindert werden können? Der Ex-One Direction Star wurde mit 16 berühmt, eilte danach von Recall zu Recall, von Bühne zu Bühne. Rückfälle, Therapieabbrüche, Neustarts inklusive, aber trotzdem, es ging immer weiter. In dieser Folge von Tatort Musik geht es nicht nur um seinen Sturz, sondern vor allem um die Frage, warum in diesem Geschäft kaum jemand mal rechtzeitig Stopp sagt. Liam Payne, Recall bis in den Tod. Jetzt überall, wo es Podcasts gibt.
Wie ist das denn, jetzt mal abgesehen von den Menschen, mit denen du ganz konkret diese Beziehung aufgebaut hast, wie ist das angekommen in dem Business, was eigentlich anders tickt? Also hat es abgefärbt? Haben deine Chefs dann auch gesagt, hey, das ist ja genau ein Weg, interessant, dass Marco das so macht, das probieren wir auch? Oder bist du damit eher angeeckt? Wie ist das gewesen?
Nee, die haben das einfach so akzeptiert und gesagt, der Marco, den geben wir eine schwierige Aufgabe, der setzt das schon um. Das war immer so das Thema. Und dann haben die natürlich gesehen, dass ich mit den Menschen gut kann. Und dann haben sie mir auch einmal ein Projekt gegeben, das vom Vorfeld zum Scheitern verurteilt war. Musst du dir vorstellen, wir hatten ein gemeinschaftliches Ingenieursprojekt und ich durfte das als Einkaufsleiter leiten. Und zwar waren da Ingenieure aus München, Nürnberg und wir zusammen. Und da habe ich dann gemerkt, welche Dynamiken alleine in Deutschland vorherrschen zwischen den einzelnen Regionen. Alleine München, Nürnberg, die hassen einander. Ich hatte ja dann auch ein Münchner Kennzeichen als Firmenwagen. Ich bin ja ständig in Nürnberg angehubt worden. Ja, und in München bin ich wegen meines Wiener Kennzeichen angehubt worden. Also das Hupen hat mich immer verfolgt. Und dann waren wir da halt in Wir in Thüringen und haben dieses eine Projekt gehabt, eine gemeinschaftliche Maschine, konzernweit. Und das ist grandios gescheitert. Und dann habe ich mal gedacht, okay, wenn ich schon nicht die Münchner und die Nürnberger zusammenbringen kann, dann kann ich doch den Marco mit den Wieranern zusammenbringen. Und dann habe ich halt meine Story erzählt, dass meine Vorfahren aus Ostdeutschland kommen und wenn die glauben, die, ich sage es jetzt einmal so banal, so eine Arschkarte haben im Westen, Dann habe ich die Doppelarschkarte, weil ich bin Ossi-Ösi. Und dann haben die angefangen zu lachen. Und dann waren wir gemeinsam zusammen. Und dann konnten wir gemeinsam wieder toll arbeiten. Also es war immer so ein bisschen dieses Thema menschlich eingehen, mich nicht allzu ernst nehmen und das den Leuten auch zeigen. Mhm. Aber trotzdem auch Zahlen, Daten, Fakten analytisch brillant sein, weil das ist natürlich schon, du kannst jetzt nicht immer nur auf der menschlichen Ebene super sein, wenn der Rest nicht passt, weil die Ergebnisse müssen ja kommen. Es ist ja so. Mhm. Nur die Frage ist, wie kommen die Ergebnisse? Die kommen nicht, indem du dich auf die Zahlen festhältst, sondern die kommen, indem du die Menschen motivierst, gemeinsam mit dir eben diese Projekte umzusetzen. Mhm. Und das ist mir dann auch in Ostdeutschland, in Wir gelungen. Das ging ja dann schon auch so weit, dass man sich dann mit der Geschichte beschäftigt und weiß ja, wie die DDR funktioniert hat und dass da sehr viel Stasi war und dass in vielen Unternehmen noch immer so viele Leute dort sind. Und ich habe das halt offen angesprochen als Österreicher. Und dann hat mich der Werksleiter damals angerufen. Da war ich, war ganz super. Der Gott hab ihn selig, er ist leider schon verstorben. Der Herr Schräg war das damals, der hat mich angerufen, hat gesagt, Herr Schlimpert, wenn Sie in Bodstedt sind, haben wir Sie schon auf dem Radar. Wir wissen schon ganz genau, dass Sie da sind. Und wir kontrollieren Sie ganz genau. Sie wissen, ich war bei der Stasi. Dann habe ich zu meinem Schräg gesagt, Herr Schräg, wissen Sie, ich finde das so wunderbar, dass Sie mir das sagen. Ich fühle mich so sicher. Also das habe ich in meinem ganzen Leben lang noch nicht erlebt. Ich danke Ihnen für die Sonderbehandlung. Also ich brauche mir keine Sorgen machen, dass mir irgendetwas passiert.
Bös. Das ist schon... Okay, aber tatsächlich wurde da so offen mit umgegangen, das finde ich interessant.
Ja, da wurde sehr offen damit umgegangen, ganz offen.
Interessant.
Ganz offen.
Das ist tatsächlich eine neue Erfahrung. Ich habe mal bei Kunden im Berliner Umland eine Erfahrung gemacht, wo ich mir nicht sicher war, in einer Ecke, wo es früher eine SED-Kaderschmiede gab, wo man davon ausgehen konnte, dass im Hintergrund noch, ich sag mal, Bünde funktionieren, die es auch zu DDR-Zeiten gegeben hat. Aber das war tatsächlich nicht transparent. Deswegen finde ich das spannend, dass es offensichtlich auch Geschichten gibt, wo das ganz offen benannt wird.
Ja, ja.
Aber
die waren stolz drauf.
Und waren stolz drauf. Wow, okay, interessant. Was ich gehört habe und was ich sehr charmant fand, war, dass du... Also liegt ja auch schon allein daran, dass du die Welt entdecken wolltest, auch immer wieder jemand warst, der als Weltbereisender ein Fremder war.
Mhm.
Und aus der Fremde kam, in der Fremde war. Und offensichtlich hast du das verstanden zu nutzen und damit auch zu spielen, also mit der Arschkarte, die du hast, ne? Und viele Leute zucken davor vielleicht zurück und dieses Fremdsein, das ist ja was, dafür muss man möglicherweise gar nicht die Welt bereisen, sondern muss sich einfach nur in einen anderen Bereich bewegen und dann kann man auch fremd sein. Was würdest du sagen, welche Tipps kannst du dafür geben? Was hilft dabei, buchstäblich in einem fremden Umfeld anzukommen? Was hat dir da jeweils geholfen?
Mhm. Bevor ich die Frage beantworte, es hat ja begonnen in Wien. Mhm. Ich meine jetzt... Denken die Zuhörer, der spricht in einem österreichischen Akzent. Ja, das habe ich ja, eine österreichische Färbung. Nur wenn ich in Österreich bin, sagen die Leute zu mir, wo kommst du denn her aus Deutschland? Und als ich in Wien gelebt habe und mein Vater war Deutscher und ich bin als Deutscher auf die Welt gekommen und da bist du extremer Außenseiter. Ja, also dieser Ausländerhass oder diese Ressentiments, wie man so schön sagt, gegenüber Ausländern in Wien ist sehr, sehr hoch, auch wenn man Deutscher ist. Und ich habe es immer spüren müssen, dass ich der sogenannte Piefke bin.
Hm.
Und das hat mich sehr verletzt. Und dann habe ich halt nachgeschaut, was heißt ein Piefke und bin dann draufgekommen, was das heißt. Okay, und dann irgendwann mal bin ich in Deutschland gewesen, in München, dann war ich dieser Ösi. Also dort war ich dann dieser Ösi. Und dann habe ich mir gedacht, okay, ich meine, Marco, was bleibt denn dir denn übrig? Nimm es an und mach es zu deiner Stärke. Und in einer Reise nach Indien, und jetzt komme ich zu der Beantwortung deiner Frage, da hatten wir unser Joint Venture in Indien, in Chennai. Da habe ich den General Manager gesprochen. Wir haben uns sehr, sehr gut verstanden. Er war Inder, ich natürlich Deutscher. Und dann habe ich ihn gefragt, ich fliege jetzt nach Japan. Und da habe ich echt hohen Respekt vor den Japanern, weil das ist so von der Kultur her wirklich die Briten des Asiaten, sage ich jetzt einmal, ja. Was kann ich denn machen, damit ich nichts falsch mache? Und dann hat er mich gefragt, Marco, was sind denn deine Werte? Und dann habe ich kurz nachgedacht und gesagt, ich bin freundlich, ehrlich, respektvoll. Und dann habe ich gesagt, siehst du, Marco, und das sind Werte, die sind überall auf der Welt gültig. Egal in welcher Kultur. Freundlichkeit, Ehrlichkeit, Respekt. So möchte jeder Mensch behandelt werden. Und dann hat er mir Folgendes gesagt, und wenn du jetzt nach Japan fährst, die Japaner rechnen nicht damit und die erwarten schon gar nicht, dass du mit Stäbchen essen kannst. Das erwarten die nicht. Mhm. Die werden dir, wenn sie sehr höflich sind, sogar Messer und Gabel geben. Wenn sie dann aber sehen, dass du mit Messer und Gabel nicht umgehen kannst, dann hast du deren Respekt verloren. Weil Japaner haben folgende Einstellung, die sagen, wenn ein Mensch seine eigene Kultur nicht respektiert, wie kann er denn andere respektieren? Mhm. Das war das Erste, was er gesagt hat. Das Zweite war, und wie du deren Freundschaft nun gewinnst, ist, indem du einfach beobachtest und ein bisschen imitierst. Die Japaner erwarten nicht, dass du deren Kultur in- und auswendig kennst, weil sie wissen ja, du bist Ausländer. Aber stell dir jetzt einmal vor, du beobachtest sie ein bisschen und imitierst ein wenig, dann werden die sich so freuen und dich ins Herz schließen. Und dann stehen dir alle Türen offen. Das waren die zwei Ratschläge, die zwei Tipps, die mir der Inder mir gegeben hat. Und ich war dann richtig dankbar. Ich bin dann nach Japan gefahren, habe genau das gemacht, was der mir gesagt hat. Und siehe da, es hat geholfen. Es war wunderbar. Und das war für mich, wow, also ja, genau, es funktioniert. Das heißt, einfach beobachten, nicht bewerten, bisschen imitieren, zeigen, dass ich wertschätze, aber auch, dass ich mich selber wertschätze, indem das, was ich mache, auch ordentlich ist. Deswegen zum Beispiel regt es mich irrsinnig auf, wenn Menschen in Österreich oder Deutschland nicht mit Messer und Gabel essen können, weil dann denke ich mir, in der Stube passt da irgendwie nicht. Und das sind halt so die Grundregeln im Menschensein. Ja, und das hat mir enorm geholfen. Das heißt, dieses, ich beobachte, passe an, zeige Respekt den anderen, aber auch bin respektvoll mir gegenüber, dass das, was ich mache, auch entsprechend wirkt.
Das finde ich total spannend. Nee, es sind wirklich Tipps. Also das können wir eins zu eins so weitergeben, weil ich sagen würde, das ist was wir eigentlich, ich weiß nicht, also stimmst du mir zu, bitte? Stimm mir bitte zu.
Ja.
Was man jungen Führungskräften mitgeben kann, wenn du auch neu kommst in die Führungsrolle, dann guck dir an, was da passiert. Also pass dich insofern an, dass du versuchst, Dinge, die du da als Muster, als Routine entdeckst, auch guckst, dass du die mitleben kannst, aber verleugne dich nicht selbst, gib dich nicht auf und geh nicht davon aus, dass du als Führungskraft jetzt derjenige oder diejenige bist, die allen anderen jetzt sofort sagt, was hier funktioniert und wie es zu sein hat, sondern schau dir das System an und lass dich darauf ein. Und du hast in einem Nebensatz gesagt, beobachte und bewerte nicht. Mhm. Und das ist eine Kunst. Wie gelingt es dir, nicht zu bewerten?
Ja, ich meine, als Außenseiter darf man nicht bewerten, weil, also als gefühlter Außenseiter von früher, Es ist immer so, ich schaue mir mal an und wer bin ich denn, dass ich jetzt sage, das ist richtig, weil es wird doch irgendeinen Grund geben, warum die Leute das so machen. Und ich versuche das halt mit den Augen eines Kindes mir anzusehen. Kinder bewerten ja auch nicht, die saugen alles auf. Und ja, irgendwann mal komme ich in die Bewertung und dann versuche ich halt zu sagen, ja, jetzt hast du bewertet, ist es wirklich so oder kann es auch anders sein? Und nochmal zurückzukommen auch zu den jungen Menschen, die in Unternehmen reinkommen. Es gibt zwei große Fehler, die machen. Der erste Fehler ist, sie machen genau das, was ihnen vorgeschrieben wird nach den Prozessen und Systemen und trauen sich nicht, etwas anderes zu machen. Das ist der eine Fehler. Und der andere Fehler ist, alles ist schlecht und jetzt komme ich und ich weiß es besser. Mhm. Und der goldene Mittelweg ist das Wesentliche. Und ich kann mich noch erinnern, als ich Senior Vice President und Vorstandsmitglied bei der Lenzing war und junge Menschen begrüßt habe, ich habe immer wieder gesagt, herzlich willkommen, schön, dass ihr da seid. Ihr werdet jetzt sehen, es gibt ganz viele niedergeschriebene Prozesse und Systeme und Vorschriften. Ich bitte euch um eines, versucht einmal, gewisse Vorschriften einfach nicht zu machen oder zu brechen oder anders zu machen, um zu sehen, was passiert.
Oh Gott, die ganzen Qualitätsmanagementsbeauftragten kriegen einen Herzinfarkt.
Ja, das Ding ist ein Herzinfarkt. Nur meine Argumentation war, wir haben diese Prozesse irgendwann mal niedergeschrieben und damals haben wir sie niedergeschrieben mit dem Wissen von damals. Jetzt haben wir uns aber verändert und die Frage ist es noch immer gültig? Und wir finden das aber nur heraus, ob es noch gültig ist, indem wir einfach mal die Grenzen austesten. Mhm. Und ich ermutige euch, diese Grenzen auszutesten und einfach mal auszuprobieren, weil ihr kommt jetzt mit einem frischen Blick in dieses Unternehmen hinein und seht Sachen, wo ihr vielleicht denkt, ihr könnt es anders machen. Und dann probiert es einfach mal aus und schaut, was passiert. Und wenn dann der Vorgesetzte euch abmahnt, könnt ihr sagen, der Herr Schlimpert hat es euch gesagt. Voraussetzung ist, wenn es sicherheitsrelevante Themen gibt, das ist natürlich ein No-Go, aber all die anderen Themen, probiert einfach mal aus.
Also sozusagen die Lizenz zum Missachten oder zum Hinterfragen, so muss man es eigentlich sagen, die Lizenz zum Hinterfragen, die du erteilt hast.
Genau.
Ja, super. Das klingt spannend. Hast du es erlebt, dass jemand gekommen ist und gesagt hat, hey, also ich beobachte da was und das ergibt für mich überhaupt keinen Sinn mehr, können wir das anders machen? Also gab es dann tatsächlich auch Veränderungen und Anpassungen?
Ja, sicher. Und das, Gott sei Dank, gab es das und das haben wir dann auch gleich geändert und gesagt, super, das machen wir gleich. Weil letzten Endes gibt es was Niedergeschriebenes und was Gelebtes. Und oftmals ist das Gelebte nicht das Niedergeschriebene. Und wenn du dann etwas verändern möchtest, sich die Leute dann auf das Niedergeschriebene fokussieren oder argumentieren, dann ist das nichts anderes als ein Ich-will-nicht-Widerstand.
Ja.
Und die Frage ist halt einfach, okay, dann machen wir es anders, aber wir müssen unser Unternehmen ja weiterentwickeln.
Mhm.
Wir können ja nicht, und das ist ja genau das Problem heute, dass wir die letzten 20 Jahre, und ich bin jetzt 25 Jahre lang im Berufsleben, deswegen kann ich das beurteilen, dass wir die letzten 20 Jahre damit verbracht haben oder damit investiert haben, dass wir alles effizienter gestaltet haben. Immer mehr Prozesse und immer effizienter und besser und kostengünstiger. Das führt in eine Verengung des Denkens, dass neue Ideen gar nicht mehr möglich sind.
Mhm.
Weil wenn jemand eine neue Idee hat, sagt der andere, haben wir immer schon so gemacht, wieso sollten wir es anders machen? Oder never change a running system. Das hat mir sogar ein Vorstand einmal gesagt. Ein Vorstand hat mir gesagt, Herr Schlimpert, never change a running system. Sag ich, ja, und was machen wir, wenn es nicht mehr läuft? Dann hat er mich angeschaut, nein, also wir verwalten jetzt einmal. Ja, aber das ist genau das Problem. Und wenn man jetzt darüber spricht, ja, die Märkte sind eingebrochen, wir müssen jetzt Mitarbeiter entlassen, dann sage ich, ja, welche Märkte? Die Märkte, das ist ja kein Geschöpf, das ist ja kein gottgegebenes Geschöpf. Märkte sind da, weil es irgendein Problem gibt und ein Unternehmen hat eine Lösung zu diesem Problem. So, und jetzt haben wir aber ein Produkt, okay, es funktioniert nicht mehr. Wir haben aber Stärken in unserem Unternehmen. Was können wir anders machen oder Neues machen, um neue Märkte zu erschließen? Nur diese Frage, die können wir uns gar nicht mehr stellen, weil wir gar nicht auf diese Frage kommen. Und wenn wir auf diese Frage kommen und den Mitarbeitern sagen, was können wir denn was Neues machen, haben die ja keine Idee mehr, weil sie so eingeengt sind durch die Systeme und Prozesse. Und deswegen habe ich gesagt, schaut, dass ihr mal ein bisschen aneckt, dass ihr diese Leitplanken, die wir haben, einmal touchiert und vielleicht überspringt und schaut, was passiert, weil dort entsteht Innovation. Genau dann entsteht etwas Neues.
Ich finde es total spannend, weil wenn ich dir zuhöre, höre ich das jetzt auch mit dem im Ohr, was du eingangs sagtest, ne, dass du dich auch oft als Außenseiter erlebt hast, als Kind, als derjenige, der den Banden vielleicht unterlegen war. Und du sagtest ja vorhin, du hast das versucht zu deiner Stärke zu machen. Und auch hier sehe ich das im Grunde genommen ist die Empfehlung an junge Führungskräfte ja gewesen, macht euch ein bisschen zum Außenseiter und versucht aus dieser anderen Perspektive das ganze System zu betrachten und nähert euch dem so. Und ich finde es faszinierend zu sehen, dass sich so eine persönliche Erfahrung, die du schon in deiner Kindheit gemacht hast, eine geworden ist, die auch tragend ist für deine Führungserfahrung bis dahin, dass du es weitergibst an andere Führungskräfte, an junge und an junge Mitarbeitende. Ich bin vorhin bei deiner Story noch an einem Punkt hängen geblieben, an einer Emotion, nach der ich gerne noch mal fragen würde. Du hast davon gesprochen, dass dich Dinge auch verletzt haben.
Mhm.
Das ist was, womit in meiner Coaching-Erfahrung viele Führungskräfte ein Thema haben.
Mhm.
Sei es, dass sie sagen, mich fasst nichts an, also dass sie quasi negieren, dass es solche Kränkungen und Verletzungen gibt, also dass sie sich quasi als diejenigen verstehen, die über den Wassern schweben.
Mhm.
Oder dass es umgekehrt welche gibt, die sehr, sehr stark in dieser Kränkung drin sind und dann eben auch aus einer Kränkung und Verletzung heraus agieren. Was ist dein Weg, mit solchen Verletzungserfahrungen umzugehen?
Das ist eine super Frage, die ich mir auch oft gestellt habe. Und ich habe dann gemerkt, meine Kompensation dieser Verletzungen waren in der Kindheit gute Schulnoten zu haben, also Leistung, mir selber zu zeigen, ich kann es, ich bin es wert. Und die anderen sind nicht richtig oder liegen nicht richtig. Und gerade in der Schulzeit, Kinder können so richtig grauenhaft und grausam sein. So richtig, ja.
Mhm.
Und heute spricht man über Mobbing, aber das hat es schon immer gegeben, dass man irgendjemanden aussucht, der anders ist und den man dann versucht, irgendwie fertig zu machen. Meine Flucht vielleicht war damals auch die guten Noten oder auch zu sehr in der Zukunft zu leben. Ich werde Pilot und dann ist das nichts geworden. Okay, ich werde die Welt kennenlernen. Vielleicht war das auch der Grund, warum ich raus wollte und einfach immer woanders sein wollte, weil ich dann halt nicht mehr so als anders auf, weil dann anders sein natürlich ist, ja.
Mhm.
Und das hat mich lange, lange Zeit beschäftigt. Und selbst als ich in München gelebt war, ich meine, das musst du dir vorstellen, wir haben ein Startup aufgebaut. Das war echt cool. 1999 war das. Das war damals die Dotcom-Blase. Wir wollten Amazon Konkurrenz bieten und haben einen Beauty-Laden aufgebaut. Hat damals Beautynet geheißen. Ich habe das gesamte Logistik-Fulfillment aufbauen dürfen. Und da war ich halt im Keller und habe Pakete gepackt und habe halt Bestellungen angenommen und dann mal geschaut, wo wir die Produkte herbekommen. Das mussten wir damals noch in München einkaufen. Das war halt das Geschäftsmodell. Und dann war Beratung, ja, das war diese in der Briennerstraße im 5. Stock, tolle Gegend in München und ich im Keller. Und da war die nächste Kränkung da. Und die haben das lustig gefunden. Zu Weihnachten habe ich dann einen roten Overall bekommen, wo hinten drauf stand Schlimpi die Kellerassel. Wo ich mir gedacht habe, ich meine, was soll das jetzt? Habt ihr jetzt einen Gastarbeiter aus Wien und macht euch jetzt auch noch lustig drüber? Und dann ist der Partner gekommen, hat aber gesagt, aber der Marco hat es geschafft, 99% der Pakete innerhalb von 48 Stunden auszuliefern und das ist die größte Leistung. Und ich habe mich dann halt immer damit definiert, ich bringe Leistung. Und irgendwann einmal ist das natürlich schon auch ein Trauma, muss man sagen, und da muss man dann rüber hinwegkommen. Mhm. Und mein Thema war dann halt, über diese Leistung wollte ich den anderen recht machen. Nicht mir, sondern den anderen, damit ich eben nicht so ausgegrenzt werde. Und meine persönliche Transformation war der Zeitpunkt, wo ich das erkannt habe. Ich muss es nicht anderen recht machen, sondern ich mache es nur mir recht. Klingt jetzt egoistisch, aber es fängt mit der Selbstliebe an.
Absolut.
Und das habe ich dann aufgeschrieben und in einem Feuerritual verbrannt. Und ich habe eine enorme Erleichterung gespürt. Und seitdem mache ich einfach, was ich will. Und mir ist das egal, was die anderen sagen. Und da habe ich halt dann auch mit der Intuitionsarbeit begonnen, ja, und mit all den Themen, wo ich das Buch geschrieben habe, wo man gedacht hat, ist das vollkommen egal, was die anderen sagen, ich mache es jetzt einfach.
Das wäre jetzt auch der Versuch einer Überleitung gewesen in Richtung Buch, weil wenn du sagst, du hast mit Leistung kompensiert und mit Leistung auch versucht, aus diesem Verletzungsmodus rauszukommen oder dich unanfechtbar zu machen, sagen wir es so, dann ist ja die Gefahr groß, in einem Hamsterrad zu landen. Davon hast du in unserem Vorgespräch auch erzählt, ne, dass dieses Hamsterrad da war. Und dann ist was passiert, du bist Vater geworden. Vorhin sagtest du, da gab es Schwierigkeiten. Du warst dann doch plötzlich Papa.
Ja.
Und wolltest aus dem Hamsterrad raus. Was ist da passiert?
Ja, 3 Kinder und in Österreich. Da würde ich jetzt gerne zu den Ärzten zurückgehen nach Deutschland und sagen, ja, das, was ihr gesagt habt, schaut mal. Fehldiagnose. Nein, da ist halt ganz klar, Umfeld ist anders und da merkt man halt, was das Umfeld alles machen kann. Und auch das, sag ich jetzt mal, die Erleichterung, die man dann hat in diesem Umfeldwechsel. Es ist ja doch so, wenn du Führungskraft bist und dann Kinder bekommst, kommst du in den Modus des, ich muss funktionieren. Du musst funktionieren in der Firma, du musst funktionieren zu Hause, du solltest für deine Frau da sein, für deine Kinder da sein, aber auch für deine Mitarbeiter. Und da muss ich sagen, da hat das Hamsterrad begonnen. Vorher war es noch Selbstverwirklichung, Freude und ich mache das, was ich immer machen wollte. Wenn die Kinder da sind, dann ist es ganz anders. Und da habe ich dann auch bemerkt, das Abstumpfen. Dieses, ich mache jetzt einmal und schau. Und also wir haben Zwillinge bekommen und ich hatte damals das Glück, dass es eine wirtschaftliche Abschwächung gegeben hat. Also war zu den Lehman Brothers. Und da hat das Unternehmen gefragt, ob wir einen unbezahlten Urlaub nehmen. Und ich habe gesagt, ja, natürlich, weil jetzt bin ich gerade Vater geworden. Dann war ich 8 Wochen zu Hause, sozusagen den Papa-Monat, wie man heute sagt. Nur damals war es halt noch unbezahlt. Das war die schönste Zeit, die ich hatte, die ersten 8 Wochen. Aber nachher, das war dann halt schon hart, weil ständig dieses schlechte Gewissen, nicht präsent da sein für deine Familie, aber dann bist du auch müde und kommst in die Arbeit. Dann ist natürlich das Nervenkostüm, wird ein bisschen weniger robust. Du nimmst dir mehr Sachen zu Herzen. Ja, und dann geht es ganz schnell, und das ist total menschlich, dass du einfach vom Spüren wegkommst und einfach nur noch wie ein Roboter abarbeitest. Ja, und auch wenn du glaubst, du bist herzlich und menschlich, ja, das ist aber vielleicht eine äußere Fassade, innen drinnen schaut's ganz anders aus. Und das hat dann irgendwann mal dazu geführt, dass ich dann einmal zu einem Arzt gegangen bin und da habe ich Herzmessung gemacht. Und das Schockierende war, dass er hat auch die Herzfrequenzvariabilität gemessen. Das ist, wie ungleichmäßig ein Herz schlägt, sozusagen.
Ah, okay.
Man glaubt immer, das Herz muss immer super gleichmäßig schlagen, aber es gibt so zwischen den Schlägen im Mikrosekundenbereich Abweichungen, die das Herz machen sollte, weil dann zeigt man, ist das Herz weich, ja, oder ist es steinhart? Und es läuft dann so, dann bekommst du halt so deine Sensoren, legst dich hin, denkst an was Schönes, entspannst und dann wird das gemessen. Und dann fragt der Arzt an mich, sag mal, Marco, bist du entspannt? Sag ich, ja, ich bin total entspannt. An was hast du denn jetzt gedacht? Ah, ich habe jetzt an Segelfliegen gedacht, wie ich damals in den Bergen geflogen bin. Okay, aber du stehst voll unter Stress. Sag ich, nein. Oh ja, nein. Und das ging so weiter. Die Herzfrequenzvariabilität zeigt es mir. Deine Herzschläge sind sowas von präzise, sowas von genau, sowas von nicht variabel. Das ist beängstigend, Marco. Dann sage ich, ich spüre das aber nicht.
Also das heißt, nur mal, dein Herz hat funktioniert wie eine Maschine.
Ja, wie eine Maschine.
Also auch um dieses Bild,
genau.
Was ja auch sinnbildlich war für das, wie du funktioniert hast im Leben.
Ja, genau, wie eine Maschine. Und ich habe zuerst nicht geglaubt, was er das so sagt. Und dann habe ich ihn gefragt, ja und, was macht das jetzt? Ja, hat er gesagt, jetzt nicht, aber in 20 Jahren kannst du einen Herzinfarkt haben. Und jetzt kam so der Punkt. Eines meiner Big Five for Life, also die Lebensziele war, ich möchte ein liebevoller, cooler Großvater werden. Ja, bewusst Großvater. Das bedeutet auch liebevoll für die Kinder, weil sonst bist du auch kein liebevoller Großvater. Das ist zumindest meine Logik. Aber wie soll ich denn das werden, wenn ich in 20 Jahren einen Herzinfarkt bekomme, wenn der das sagt? Und dann habe ich ihn gefragt, was kann ich denn da machen? Dann sagt er, ja, meditieren. Was soll ich meditieren? Das machen die Schwachomaten. Das mache ich nicht. Habe ich gesagt. Und mittlerweile meditiere ich aber. Ja, also das ist dann relativ schnell gekommen, nur dass die Zuhörer das hören. Damals war ich so ein Typ, der gesagt hat, das machen nur Schwachomaten. Und dann hat er gesagt, gibt es noch was anderes? Ja, gelaufen, aber immer und mit Puls und mit unter 130. Wieso? Ja, weil dann wird das Adrenalin abgebaut und dein Herz ist voller Adrenalin. Und du spürst dich nicht mehr, Marco. Wir haben eine Ausdrucksweise in Österreich, wenn einer komisch ist, sagt man, der gespürt sie nicht mehr. Und das ist mir passiert.
Okay.
Ich habe mich nicht mehr gespürt.
Also auf gut Berlinerisch sagt man, der merkt ja nicht mehr, wa?
Ja, genau.
Heißt aber ein bisschen was.
Ja, super. Und da habe ich gemerkt, ich muss was machen. Also so geht's nicht weiter.
Ja, das ist interessant. Weil das heißt, dieses Hamsterrad und dieses Funktionieren müssen, was dich weggebracht hat vom Spüren, darauf bist du über eine medizinische Untersuchung aufmerksam geworden. Also eigentlich auch wieder über Zahlen, Daten, Fakten. Also ganz offensichtlich hast du die gebraucht, um darüber zurückzukommen in den Kontakt mit dir selber. Und von demjenigen, der das Meditieren als Schwachomat bezeichnet, hin zu dem, der es heute tut. Also wie hast du dann mit dieser Erkenntnis, also die Erkenntnis, glaube ich, haben ja viele, dass wenn ich so weitermache, dann ist das nicht gut für mich und das führt irgendwann in die Krankheit und vielleicht, weiß nicht, in körperliche Erkrankungen, in Depressionen, was auch immer. Wie ist es dir gelungen, den Hebel umzulegen?
Ja, das war jetzt total spannend. Das war mal der erste Teil der Story. Der zweite geht ja weiter. Jetzt weiß ich es rational. Okay, und jetzt mache ich was. Jetzt habe ich mir sogar einen Sensor gekauft, dass ich mir immer mit Sensor anschaue, wie meine Körperfunktion ist. Meine Frau hat irgendwann mal gesagt, Marco, sag mal, wie weit bist denn du jetzt gekommen, dass du für dein Herz einen Sensor brauchst? Jetzt einmal ganz ehrlich, hat sie mir gesagt. Ja, und dann habe ich gedacht, ja, eigentlich hast recht. Und kurze Zeit später ist eine Situation passiert. Mein Sohn ist dann 9 Jahre alt geworden und hat plötzlich nicht mehr gehört auf mich und auf meine Frau. Auf einmal, wir sagen, vorpubertäre Phase. Auf jeden Fall war es aber so, ich war viel unterwegs als Führungskraft, meine Frau alleine mit 3 Kindern zu Hause. Unter der Woche hat sie sich um alles gekümmert. Wenn ich natürlich da war, habe ich auch Frühstück gemacht, Staub gesaugt, all die Themen, aber ich war halt auch oft unterwegs und am Wochenende war sie fertig von den Kindern und ich fertig vom Job. Und dann sitzen wir da und der Sohn, das war ein Riesentheater. Und dadurch, dass ich ja ein liebevoller Großvater sein möchte und ein liebevoller Ehemann, hat meine Frau dann gesagt, Marco, du musst was unternehmen, geh zum Familientherapeuten. Das hat sie mir gesagt.
Okay.
Dann habe ich gesagt, ja, ich gehe zum Familientherapeuten. So, und jetzt kommt's. Da war ich 45, dann gehe ich zum Familientherapeuten. Ich will die 10-Punkte-Liste haben, how to deal with my son. Das ist so typischer Manager-like. Ja, gib mir die 10 Punkte, wie ich mit dem Sohn gehe. Der ist komisch, also wie wird er besser? Der soll sich nicht so anstellen. Also wie mache ich das, dass er sich nicht mehr so anstellt? Dann hat er nur gesagt, Marco, erzähl mir deine Lebensgeschichte. Und dann habe ich die Lebensgeschichte erzählt und dann sagte er nur ganz kurz, Marco, das liegt nicht an deinem Sohn, das liegt an dir. Ich sehe 2 Sachen. Du hast enorm viel Wut in dir und du bist kein Mann, hat er gesagt.
Das ist meine interessante Aussage.
Dann war ich so richtig irritiert. Ich habe gesagt, wieso wütend? Ich bin freundlich und ich gehe nie in die Höhe. Ich hasse es, wenn man anschreit. Nein, in dir ganz tief unten ist diese Wut. Wahrscheinlich diese Wut, dieses immer anders sein, ja, und dieses, ich muss mich beweisen. Und das zweite ist, du hast nie erfahren, was es bedeutet, männliche Energie zu haben, weil deine Eltern haben sich scheiden lassen, als du 9 warst. Deine Mutter hat sich gekümmert um dich. Du hast 2 Schwestern. Das hat dich sehr weit gebracht, diese Empathiefähigkeit, weil das ist diese weibliche Energie, das ist sehr stark mit Empathie verbunden. Aber du bist nicht derjenige, den dein Sohn respektiert, weil dein Sohn braucht jetzt jemand, der A sagt und A tut und der diese Energie auch ausstrahlt. Und du machst das bei deinem Sohn eben im Unterbewusstsein gar nicht. Und das zeigt er dir. Und ich so, ja, mal hin und her diskutiert. Kurzum jetzt, um die lange Geschichte kurz zu machen, was ist die Lösung? Ja, mach eine Familienaufstellung, weil du bekommst diese männliche Kraft, wenn dein Vater und Großvater hinter dir stehen. Ja, sprichwörtlich in einer Familienaufstellung. Da haben wir gesagt, ja, aber die sind schon gestorben. Mhm. Ja, ist egal, das machen wir mit anderen Menschen. Echt? Was soll das? Wie geht das? Habe ich noch nie gemacht. Ja, kurze Zeit später war ich dann im Stift Schlegel mit 11 anderen Männern im Kreis und die haben alle das gleiche Problem gehabt. Scheidungskinder, Söhne haben die jetzt und Probleme mit den Söhnen. So, und dann durfte ich halt 3 Leute aussuchen, die den Marco, meinen Vater und Großvater darstellen und die sollten sich dann im Raum aufstellen, deswegen Aufstellung. Und dann hatte der Therapeut denen ein paar Fragen gestellt und das, was so frappierend war für mich, war auf einmal haben die so gesprochen, der eine wie ich. Man dachte, okay, gut, der hat jetzt mich gut imitiert. Mein Vater hat genauso, also der Repräsentant vom Vater hat genauso gesprochen. Mein Großvater wusste ihn nicht, der ist von meiner Geburt gestorben. Ja, und so haben halt ein Ritual gemacht und dann sind die auf einmal alle hintereinander gestanden. Ich durfte dann als echter Marco hinein, habe diese ganze Energie gespürt, habe geweint wie ein Schlosshund. Also da sind Sachen passiert mit mir, das war unglaublich. Ich habe mich wieder gespürt, so richtig. Ich bin dann nach Hause gekommen und von dem Moment an hat mein Sohn auf mich gehört. Und zwar nicht, weil ich jetzt ihn angeschrien habe, sondern bitte räum dein Zimmer auf. Und er hat es aufgeräumt. Bitte greife deine Schwester nicht so an oder sprich schöner mit deiner Mama oder was auch immer. Und er hat auf mich gehört. Und das hat mich als Maschinenbauer so fasziniert, weil es hat nicht nur einen Tag gedauert, nicht nur 2 oder eine Woche, sondern es ging dann über 2-3 Monate, dass ich gesagt habe, ich möchte wissen, was da passiert ist. Also wieder rational denkend, was ist da jetzt passiert? Mhm. Und dann habe ich eine Ausbildung gemacht zu diesem Thema. Ich habe dann systemische Aufstellung gemacht. Und das ist genau das, was ich gebraucht habe, um wieder komplett ins Spüren zu kommen, mein Herz zu öffnen. Und dann habe ich gesehen, die Power, die man hat, wenn man das macht, also Herz öffnen, ins Spüren kommen, Intuition wieder zulassen, raus aus dem Hamsterrad, sich Zeit nehmen auch, ja, also nicht die ganze Zeit nur arbeiten, sondern auch diese Pausen einlegen. Ich bin effektiver geworden. Mhm. Die Ergebnisse sind im Berufsleben noch besser geworden. Und ich war natürlich viel präsenter für meine Familie, weil ich mehr Zeit hatte. Und das ist etwas, wo ich sage, hätte ich das doch 10 Jahre früher schon gehabt. Also das ist jetzt so ein bisschen die Geschichte, wie ich dazugekommen bin. Und ich brauchte halt ständig diesen Stups von Universum oder wie auch immer du das nennen möchtest, diese Situation. Und das hat mich eben dazu geführt. Und deswegen, weil mir das jetzt so ein Herzensanliegen ist, weil ich das einfach aus meiner eigenen Lebensgeschichte erlebt habe, habe ich halt eben darüber ein Buch geschrieben, das ich jetzt gerne der Welt geben möchte. Um einfach zu sagen, es geht auch anders. Mhm. Mit Einfachheit, Leichtigkeit, Freude. Und der Schlüssel dazu ist, dass wir wieder alle ins Spüren kommen.
Danke für diesen Satz, ja, den wir gerne so zitieren und mit dem du mir tatsächlich aus der Seele sprichst, weil diesen Wunsch nach Einfachheit und Leichtigkeit, den höre ich ganz oft, wenn ich in Coachings bin und dir wird es genauso gehen mit deinen Kunden, Kundinnen. Die wünschen sich, dass es irgendwie wieder leicht ist und vielleicht auch lebendig. Deswegen Führungsgefühle. Ich bin auch der Meinung, es gelingt dir, wenn du anfängst, mit dir in Kontakt zu kommen und einen Zugang zu bekommen zu dem, was du spürst. Du hast aber noch dieses besondere Moment. Du gehst sozusagen ja noch den einen Schritt weiter. Da geht's nicht nur darum zu spüren, was ist da gerade für ein Gefühl in mir, wo merke ich das im Körper, sondern dir geht's ganz besonders darum, auch die Intuition, die wir in uns tragen, zu nutzen und diese Kräfte zu aktivieren. Was hat's damit auf sich?
Ja, das ist halt wieder typisch Marco. Wenn ich was mache, bin ich wieder neugierig und probiere alles Mögliche aus. Also angefangen hat's ja natürlich nur mit diesen Familienaufstellungen, wo ich gesehen habe, was da alles emporkommt. Wow, ich bin so froh, mein Leben zu leben, wie ich es habe, weil da waren Leute dabei. Also, oh Gott, was da alles ja vorgekommen ist aus der Familiengeschichte. Und dann war irgendwann mal dieser Punkt, ich muss das ja üben, damit ich die Prüfung mache. Ich musste eine Prüfung machen, dann musst du das üben.
Das Aufstellen,
ja. Mhm. Muss ich ja irgendwie üben. Mhm. Ja, wie übe ich denn das? Ich werde doch jetzt nicht irgendwie eine Therapiegruppe in Linz gründen, wo ich dann Familien aufstelle. Und dann war halt so für mich die Fragestellung, wenn das für Menschen in Familien funktioniert, dann müsste das doch auch für Menschen in Organisationen funktionieren. Mhm. Das sind ja beide soziale Systeme. Okay, jetzt arbeite ich bei der Lenzing. Da gibt es 3.500 Mitarbeiter an dem Standort in Oberösterreich. Die werden jetzt sagen, der ist jetzt komplett verrückt geworden, wenn er herkommt und sagt, ich mache eine Systemaufstellung.
Also der Mann, der bis vor kurzem noch gesagt hat, die Leute, die meditieren, sind, was waren's?
Schwachomaten? Ja, genau.
Okay. Der kommt jetzt mit der Aufstellung um die Ecke.
Ja, genau.
Okay.
Also von einem Extrem ins andere. Ja, also bei mir geht's so. Und dann habe ich mir gedacht, okay, 3.500 Mitarbeiter, Querschnitt der österreichischen Bevölkerung. Ist dort, das hast du bei dieser großen Zahl, Statistik gesehen, habe ich wieder rational gedacht, da wird es doch Leute geben, die Familienaufstellung schon gemacht haben. Also bin ich auf die Suche gegangen. Das ist dann, wenn du Top-Manager bist, relativ einfach, weil du stellst halt mal eine blöde Frage. Und also die Frage stellst halt so, dass du dann eine Antwort bekommst und dann schauen manchmal so Leute. Ich habe einfach gefragt, kennst du Familienaufstellung? Hast du schon mal sowas gemacht? Oder kennst du jemanden, der das macht? Und so bin ich halt zu Leuten gekommen im Unternehmen. Und dann habe ich die alle mal eingeladen an einem Montagnachmittag und gesagt, ja, ich bitte um eure Hilfe. Und jetzt ist natürlich, kann man sagen, Kraft der Hierarchie. Ja, da wird keiner Nein sagen. Ich mache da gerade eine Ausbildung und ich möchte gerne eine Aufstellung machen. Habt ihr ein Thema? Ja, und dann war das erste Thema ein SAP-Projekt. Ein SAP-Projekt, eine Einführung von S4HANA in einem Unternehmensbereich. Ja, und dann haben wir das aufgestellt. Und dann sind Sachen rausgekommen. Und dann hat der Projektleiter diese Sachen angesprochen und siehe da, auf einmal ist es leichter gegangen. Der hat mich dann angerufen und gesagt, Marco, das war jetzt total, wir sind dabei du gewesen, alle miteinander. Das ist ja groovy, was ist denn da abgegangen? Genau so war's. Und so echt cool, dann machen wir noch eine Aufstellung. Und so ist das halt weitergegangen. Da haben wir alles Mögliche gemacht. Und am Anfang waren es halt so relativ, ich sage jetzt mal, einfache Sachen wie Employer-Branding-Themen oder Teamdynamiken zwischen in der Zusammenarbeit. Mhm. Und dann war die Neugier da. Kann ich damit auch Maschinen aufstellen?
Maschinen?
Ja. Kann ich damit Qualitätsprobleme, die von Maschinen verursacht werden, aufstellen? Haben wir ausprobiert. Es hat funktioniert. Also dann war ein Werk in den USA funktioniert nicht mehr und wir haben schon alles möglich mit Lean Six Sigma und Root Cause Analysen und wie das alles heißt, ja, gemacht und wir sind einfach auf keinen grünen Zweig gekommen und ich sage, mach mal eine Aufstellung. In 1,5 Stunden haben wir gewusst, was Sache ist. Ganz einfach im Nachhinein betrachtet. Mhm. Neuer Vorstand, der hat den Geschäftsführer vor Ort mit Zahlen, Daten, Fakten überhäuft. Er hat Reportingpflichten eingeführt, die Micromanagement par excellence waren. Der konnte nicht nur der Geschäftsführer vor Ort regelmäßig, was er früher gemacht hat, in Produktion gehen. Es waren 200 Mitarbeiter dort. Die Produktionsmitarbeiter haben sich nicht mehr wertgeschätzt gefühlt. Die geringfügige Wertschätzung hat dazu geführt, dass sie sich nicht mehr um die Maschinen gekümmert haben. Hm. Wir haben ja mal den Standhalter gesagt, Marco, wenn ich reinkomme in die Firma, spüre ich schon, ob diese eine Pumpe funktioniert oder nicht, oder ich rieche das. Das kannst du aber nur dann machen, wenn du gerne in die Arbeit kommst. Nur wenn du nicht mehr gerne in die Arbeit kommst, dann schaltet sich das alles ab. Und genau das war das. Warum sind die nicht mehr gerne in die Arbeit gekommen? Weil der Geschäftsführer immer nur dann rausgekommen ist, wenn es Probleme gegeben hat. Und wer mag denn ständig immer nur mit Problemen konfrontiert werden oder geschimpft bekommen, wenn irgendwas nicht passt? Dann funktioniert das nicht mehr. So, und das war so die Dynamik. Und wir haben dann einfach gesagt, ich bin dann zum Vorstand gegangen und gesagt, lieber so und so, ich nenne jetzt den Namen nicht, bitte lass mir das bleiben. Also ich kümmere mich drum. Hab bitte das Vertrauen, dass die Zahlen kommen und bitte ruf den Geschäftsführer vor Ort nicht mehr so oft an und auch das Controlling soll das nicht machen, sondern wir brauchen jetzt einen Freiraum und wenn ihr was wissen wollt, kommt ihr bitte zu mir, ich bin verantwortlich dafür, dann bekommt ihr alle Informationen von mir. Damit konnte ich den Geschäftsführer vor Ort freispielen und er hatte wieder die Zeit, ins Werk zu gehen und siehe da, die Performance ist wieder gestiegen. Also solche Beispiele halt.
Ja, und das Spannende daran finde ich, also danke für dieses Beispiel, weil es ja wunderbar den Zusammenhang zeigt zwischen dem, was sich im sozialen System abspielt auf der Beziehungsebene und dem, was dann auf der Sachebene an Ergebnissen geliefert werden kann. Und offensichtlich ist die Aufstellung genau das Mittel, mit dem du Themen aus dem sozialen System quasi sichtbar machen kannst, die dann Einflussfaktoren sind für das, was in der Sache passiert. Das ist spannend. Sehr cool.
Ja, und das sind 80% der Themen sind im sozialen System. Also das sind nicht die faktischen Themen.
Absolut.
Jeder, der sagt, das ist vielleicht Schwachsinn oder es funktioniert nicht, ja, okay, gut, aber jeder weiß, 80% sind soziale Themen. Also nehmen doch eine Methode, wo wir das ganz schnell herausfinden können. Und last but not least, mein letzter Satz noch zu dem Christiane ist, ich habe dann ausprobiert, ich habe dann Geschäft. Also kann man damit in die Zukunft blicken, war meine Frage.
Okay.
Meine Antwort ist, ja, man kann. Und das ist jetzt etwas absolut Grooviges, absolut Außergewöhnliches. Ich kann mit der Methode der systemischen Aufstellung heute sagen, welche Effekte haben die heutigen Taten, das heutige Budget, die heutige Strategie, alles, was wir heute machen, in 2-3 Jahren. Und ich habe das damals gemacht mit dem Wissen, ja, ich muss jetzt 2-3 Jahre warten, um zu sehen, ob die Effekte so kommen. Und sie sind tatsächlich so eingetreten. Mhm. Und das ist jetzt das Spannende. Und da fällt mir das Zitat von Stefan Zweig ein. Weil letzten Endes wollen wir doch alle in der Gegenwart leben und unbesorgt. Und der Stefan Zweig hat einmal geschrieben, nur wer kompetent in die Zukunft blickte, genoss die Gegenwart sorglos und mit gutem Gefühl. Mhm. Und ich finde, das ist doch das, was wir alle wollen. Und stellen wir uns mal vor, wenn wir die Gegenwart mit gutem Gefühl und sorglos gestalten können, weil wir wissen, wie vielleicht die Zukunft aussehen wird und weil wir wissen, welche Effekte das haben wird. So stelle ich mir halt eine Welt vor, wo wir dann einfach nicht mehr Leute rausschmeißen müssen, weil wir einfach wissen, welche Produkte und Dienstleistungen wir neu anbieten können. Wo wir arbeiten mit weniger Zeitaufwand, weil wenn man es jetzt nach Lean Management betrachtet, stelle ich den Zuhörern mal die Frage, in wie viel Zeit schaffen Sie Ihre Arbeit laut Stellenbeschreibung? Und was ist sonst noch alles an Rauschen da? Und die erschreckende Antwort wird sein, wahrscheinlich sind Sie in 2 Tagen fertig die Woche und der Rest ist Meetings, Reportingpflichten, Feuerlöschen oder sonst irgendwas, aber nicht Ihre wahre Aufgabe.
Ein Mann, ein Präsident, ein System. Sepp Blatter führt die FIFA fast 2 Jahrzehnte lang durch Loyalitäten, durch Abhängigkeiten, durch stille Deals. Korruption? Intern geregelt. Kontrolle? Unerwünscht. Selbst als Ermittler vor der Tür stehen, trägt ihn das System FIFA noch einmal. Tatort Sport rekonstruiert, wie Blatter Macht organisiert hat und warum sein Sturz nicht das Ende war, sondern nur der Auftakt. Sepp Blatter, der Pate des Weltfußballs, jetzt überall, wo es Podcasts gibt, im Rahmen von Tatort Sport.
Ich glaube, was die wahre Aufgabe ist, das ist ja oft schon das, was gar nicht so klar ist, worauf sich das fokussiert. Also nur nochmal dieses Thema der Aufstellung. Es ist für dich mehr als ein Analysetool im Sinne von wir erforschen die Ursachen, sondern es ist für dich auch ein Tool, was dir hilft, quasi prospektiv den Blick nach vorne zu lenken und zu sagen, okay, in welche Richtung wird das gehen? Was ist das? Und ich nehme an, da kommt das Thema der Intuition ins Spiel. Was ist das, was wir eigentlich spüren?
Genau, weil die Intuition ist etwas, der Otto Scharmer vom MIT sagt immer wieder, Information from the emerging future. Sense the information from the emerging future. Und das ist ja auch so, wir spüren etwas. Ja, und dann spüren wir intuitiv, sage ich jetzt einmal, ob es richtig oder falsch ist. Aber wir wissen nicht, ob es richtig oder falsch ist. Und wir wissen nicht, wo es herkommt. Nur wenn wir diesen Impuls gehen, ist es richtig. Ja. Meiste Zeit. Ja, und das ist aber etwas, wo Informationen aus dem Zukunftsraum auf uns einprasseln. Und jetzt klingt das wieder so komisch. Nur wenn man Quantenphysik und Relativitätsphysik sich damit beschäftigt, dann weiß man, Zeit ist komplett relativ.
Ich bin raus. Ja. Ich bin raus.
Ja, nein, eben. Ich bin raus. Aber es ist halt so und deswegen habe ich auch angefangen, Intuitionsforschung zu betreiben. Und es gibt tatsächlich die 3 Arten der Intuition. Das eine ist das Bauchgefühl. Das ist abgespeichertes Wissen von unserem Erfahrungskontext. Dann gibt es dieser Geistesblitz, der kommt im Unterbewusstsein, wo ganz, ganz viele Informationen, die wir unbewusst aufnehmen, miteinander verknüpft werden und dann kommt etwas. Und dann gibt es tatsächlich etwas, das ist Wissen, was nicht in unserem Körper vorhanden ist, sondern von außen zufliegt. Und das ist die non-lokale Intuition. Und das ist genau jene Intuition, die Systemaufstellung sichtbar macht. Mhm. Und das ist jetzt das Spannende. Und da gibt es ganz viel Forschung darüber. Also jeder, der glaubt, das ist jetzt Esoterik, nein, das ist absolute Hardcore-Forschung. Ganz viele Studien, die Australier sind da sehr stark. Und das macht es halt total spannend.
Ich sag mal, mit meinen Worten, glaube ich, würde ich es beschreiben als es gibt diese Momente der Wahrheit. Mhm. Also ne, wir alle stellen uns Fragen, wie Dinge ausgehen oder vielleicht wissen wir, ich gehe mal raus aus dem Jobbereich, wir wissen, wie es um Beziehungen steht, in denen wir leben. Wir wissen, wie es um Freundschaften steht, in denen wir leben. Oft wissen wir, ob wir gesund sind oder nicht und was da vielleicht auf uns zukommt. Es ist diese tiefe innere Gewissheit, die wir spüren, die man aber auch zulassen muss, um ihr dann nachzugehen. Ne? Und ganz oft ist das, was man, jedenfalls aus meiner Erfahrung kann ich sagen, sind es dann Erkenntnisse, die total verunsichernd und beängstigend sind und wo ich denke, nee, das kann ja jetzt nicht wahr sein. Und dann schaltet sich mein Hirn ein und erklärt mir, warum das nicht wahr ist.
Genau.
Und so. In den Momenten, in denen es aber gelingt, diese Angst in den Griff zu bekommen und auf diese innere Stimme zu hören und dem nachzugehen, dann stellen sich tatsächlich Dinge ein, mit denen man umgehen kann.
Absolut. Ja,
und dann manifestieren sich auch diese tiefen inneren Gewissheiten.
Genau, Christiane. Und wie oft ist dir das passiert, dass du an jemanden denkst und auf einmal ruft er jemand an und du sagst, ah, ich habe gerade an dich gedacht, ich wollte dich gerade anrufen.
Also ich will nicht sagen ständig, aber oft.
Genau.
Ja, also dann die WhatsApp-Nachricht, die dann da ist, der Anruf, der kommt, die E-Mail, die im Postfach ist. Ja, absolut. Da ist passiert.
Genau. Und das ist das Beispiel von non-lokaler Intuition.
Ja.
Du gibst Informationen ab, der andere empfängt sie und hat dann den Impuls, sich bei dir zu melden. Mhm. Das ist die, sag ich jetzt mal, das ist die Funktionsweise. Jetzt können die Zuhörer sagen, ja, vielleicht ist das Glück. Dann sage ich, okay, wie oft, Christiane, hast du schon im Lotto gewonnen?
Also. Ich arbeite noch dran, sagen wir es mal so.
Ja, gut, wenn du nicht spielst, kannst du nicht gewinnen, aber wenn du spielst, dann ist die Wahrscheinlichkeit, ja, okay, hast noch nicht, okay, du arbeitest noch dran. So, und jetzt ist die andere Frage an die Zuhörer, was ist wahrscheinlicher, im Lotto zu gewinnen oder an jemanden zu denken, dass der dann genau anruft?
Mhm.
Die Frage überlasse ich den Zuhörern und dann kann jeder sich die Antwort selber finden und sich dann selbst Gedanken machen, was ist das denn für ein Phänomen, was dahinter steckt.
Diese ganzen Dinge, die du jetzt hier berichtet hast, die kann man auch alle in deinem Buch nachlesen, richtig?
Genau, das ist alles drinnen in meinem Buch mit Stories.
Genau, wir schreiben das nochmal in die Shownotes, da ist der Link drin, dann seht ihr, wo ihr das beziehen könnt, was das heißt. Guckt euch das an, werft mal einen Blick rein, sehr spannend. Eine Frage habe ich aber noch, weil du es selber in den Ring geworfen hast. Man könnte ja sagen, es sei so esoterisch. Das heißt, das ist was du auch hörst als Antwort auf das, was du vorträgst. Wie gehst du damit um? Mit diesen da ja auch wieder Infragestellungen oder ja, vielleicht mit einem Abtun, mit einer Kritik.
Es kommt darauf an, von wem es kommt,
wie
ich dann antworte. Aber letzten Endes ist dann für mich so innerlich, ja, okay, ich verstehe sie eh, weil vor ein paar Jahren hätte ich sie auch gesagt. Das ist so die erste Antwort. Nur es gibt halt gewisse Themen, die sind nicht erklärbar für uns. Und genauso Gravitation, die Schwerkraft, die erleben wir tagtäglich. Nur sie ist nicht erklärbar. Sie ist beschreibbar.
Ich sag, bei Physik bin ich raus.
Ja, ja.
Bei Physik bin ich raus.
Wenn du einen Physiker fragst, also die Physiker, die zuhören, bitte, wenn jemand mir erklären kann, wie Gravitation funktioniert, wie funktioniert es, dass sich zwei Körper anziehen? Wäre super.
Oh, das kann ich dir erklären, aber das ist ein anderes Thema.
Ja, genau. Ja,
entschuldige,
genau.
Das war blöd.
Und ich sag dann halt auch immer, okay, ja, ich verstehe die Skepsis. Positive Skepsis ist gut, solange da, sag ich jetzt mal, die Neugier da ist, etwas Neues auszuprobieren, weil ich finde, man kann nur dann etwas beurteilen, wenn man es erlebt hat. Also ich kann jetzt auch nicht sagen, ich habe noch nie eine Mango gegessen und ich weiß, dass die Mango scheußlich schmeckt. Ja, probier doch mal die Mango. Ja, und dann, die schmeckt aber wunderbar. So nach diesem Motto. Und wenn Menschen halt einfach darauf bestehen, dass das esoterik ist und dass das Quatsch ist und das noch nie erlebt haben und auch nicht erlebt haben wollen, ja, dann bekommen sie mein Mitgefühl, weil letzten Endes geht es ja darum, im Leben offen zu sein für neue Erfahrungen und das einfach mal auszuprobieren und dann erst zu sagen, ist das etwas für mich oder nicht? Und ich kann nur sagen, jeder Mensch, der das ausprobiert hat und das erlebt hat, was da passiert, speziell Techniker habe ich erlebt, sind dann Feuer und Flamme dafür, weil es einfach grenzgenial ist. Und ich bin ja auch Techniker und deswegen habe ich das Buch geschrieben.
Das stimmt, von da kommst du. Das ist sozusagen erstmal dein Heimatgebiet gewesen. Ich würde sagen, ihr da draußen, die ihr zuhört, macht euch selbst ein Bild davon und werft einfach mal einen Blick in dieses Buch und dann könnt ihr entscheiden, wie ihr es findet und was es euch gibt. Marco, ich habe in diesem Podcast immer drei Standardfragen, die sich auf Führung beziehen. Und wir haben ja bei dir jetzt einen großen Bogen gespannt von deiner Führungserfahrung, was es heißt, Fremdheit zu erleben, sich als Außenseiter zu fühlen, mit Verletzung umzugehen und was das dann auch mit deiner Führungsarbeit gemacht hat. Du hast viel von Selbstführung berichtet. Ich würde jetzt gerne nochmal auf dich als Führungskraft zurückkommen und die Frage stellen, wenn du so auf diese Zeit blickst, wo du unmittelbar in der Führungsrolle warst, was war dein angenehmstes Führungsgefühl, was du da hattest?
Das war Freude, Stolz zu sehen, dass das Team, das super divers ist, zusammenarbeitet, ohne dass ich da irgendwas machen muss und dass die gemeinsam in eine Richtung ziehen und tolle Ergebnisse liefern und ich einfach nur noch beobachten durfte, wie toll das funktioniert. Das war für mich dann so das Zurücklehnen und Genießen und sagen, wow, die sind jetzt erfolgreich.
Schön. Die Freude daran, dass bei anderen was wächst und gelingt.
Ja.
Was würdest du dann umgekehrt sagen, das unangenehmste Führungsgefühl?
Das unangenehmste Führungsgefühl war pure Verzweiflung,
okay.
Trauer. Da hat es nämlich mal einen Arbeitsunfall gegeben, wo ein Mitarbeiter seinen Arm verloren hat. Schlimm genug. Und die beiden anderen Mitarbeiter, die dabei waren, das Erste, was sie gesagt haben, war, verlieren wir jetzt unseren Job. Und dann bin ich dann da gesessen und war total verzweifelt, weil ich mir gedacht habe, also es ist ja schon schlimm genug, dass der Kollege seinen Arm verloren hat. Jetzt haben die anderen beiden noch Angst, dass sie einen Job finden. Was haben wir da für ein System aufgebaut, dass solche Ängste entstehen? Mhm. Und dann war der Arbeitsinspektor da und ich habe dann geweint vor ihm. Ja, ich habe gesagt, Herr Arbeitsinspektor, ich weiß nicht mehr weiter, können Sie mir helfen? Und der hat dann etwas gesagt, was echt toll war, hätte ich mir nie erlebt. Er hat gesagt, Herr Schlimpert, Sie machen im Unternehmen etwas fundamental Falsches, wenn Sie sagen, Zero Loss oder Zero Arbeitsunfälle, also null Arbeitsunfälle, weil damit erzeugen Sie automatisch Ängste, weil null gibt es nicht. Es werden immer Fehler passieren, es wird immer etwas passieren, nur die Frage ist, wie Sie damit umgehen. Sagen Sie doch, wir sind alle Menschen, es passieren Fehler, wir wollen daraus lernen und aufeinander achten. Dann haben Sie eine ganz andere Struktur und eine ganz andere Vorgehensweise und dann werden die Leute auch keine Ängste mehr haben. Das hat der Arbeitsinspektor gesagt. War für mich total unerwartet, weil normalerweise erwartet man sich da irgendwie so bürokratische Geschichten, aber der war so richtig menschlich. Und letzten Endes hat es dann darin gemündet, dass ich ihn einmal kurz umarmt habe und sagt vielen Dank und das hat mir dann geholfen.
Das heißt, aus dieser sehr unangenehmen Erfahrung von Verzweiflung ist eigentlich was Schönes erwachsen. Möglicherweise erübrigt sich da meine dritte Frage. Was war das wertvollste Führungsgefühl?
Ja, das war dann eben auch diese Erkenntnis, dass eine kleine Änderung der Perspektive, eine nur kleine, weil zu sagen, es ist ja nicht viel Aufwand zu sagen, von wir machen keine Fehler, sondern zu wir sind Menschen, wir machen Fehler, lasst uns daraus lernen, dass wir es nicht ein zweites Mal machen. Ist ein ganz kleines anderes Framing mit einer riesen, riesen Wirkung und das war natürlich ein Erlebnis auch. Ja. Also diese beiden Erlebnisse waren hier vereint. Ja.
Ja. Vielen Dank fürs Teilen, Marco. Ich finde es echt schön, auch was, und damit komme ich in den Landeanflug. Du als Pilot weißt, welche Knöpfe man drehen muss. Ich komme in den Landeanflug im Sinne von, was können wir mitnehmen aus diesem Podcast? Und ich fange ausnahmsweise mal an, weil das, was jetzt zum Schluss kam, nehme ich mir nochmal mit, dass diese ganz, ganz kleine Veränderung einen riesen Effekt haben kann. Also die kleine Veränderung allein in einer Ausdrucksweise oder einem Setting, was ich habe, kann ganz viel bewirken. Aber viel wichtiger, was nimmst du mit aus unserem Gespräch?
Ich nehme mit, dass wir ein wunderbares Gespräch geführt haben, dass ich jetzt, weil du mir die Frage gestellt hast, was mich denn dazu geführt hat oder wie ich damit umgegangen bin mit diesen Kränkungen, bin ich jetzt gerade in dem Gespräch draufgekommen, was das war. Und du hast mich jetzt therapiert in dem Sinne, weil diese Frage habe ich mir ehrlich gesagt vorher noch nicht gestellt und jetzt ist diese Klarheit gekommen. Also Christiane, herzlichen Dank dafür, weil du hast das jetzt so geführt, dass ich so in diesem Flow war, weil hättest du mir die Frage, sag ich jetzt mal, in einem anderen Kontext gestellt, ich glaube, ich hätte diese Antwort nicht gehabt. Und das nehme ich jetzt mit. Ich danke dir vielmals, dass du mich so gesehen extrem toll gecoacht hast.
Danke dir, Marco. Das freut mich sehr. Ich danke dir für deine Offenheit, dafür, dass du so, ja, hast uns tief blicken lassen in das, was dich bewegt hat, was sehr persönliche Wendungen waren und finde das total wertvoll, weil hier nochmal ansichtig geworden ist, dass Führungskräfte auch nur Menschen sind und dass sie mit ihrem gesamten Menschsein wirken. Das ist toll, dass du das so sichtbar gemacht hast. Ganz herzlichen Dank dafür.
Ja, gerne, Christiane. Weißt du, was mir so wirklich auf die Nerven geht? Und das ist nämlich dieses Führungskräfte-Bashing. Mhm. Ja, wo man immer sagt, was gute Führungskräfte machen müssen und diese 10 Punkte oder 15 Punkte. Ich glaube, das Wichtigste ist, dass wir uns einfach besinnen, wir sind alle Menschen, haben unsere Fehler, haben unsere Ticks, haben manchmal den Grant, den Wiener Grant oder was auch immer für einen Grant. Aber dass wir das einfach respektieren und einfach menschlich miteinander umgehen. Mhm. Und deswegen sage ich immer als Führungskraft, das Einzige, was man sollte, ist Menschen mögen. Man soll Menschen mögen. Man soll Menschen mögen. Die 3M. Und alles andere kommt eh von selber. Mhm. Und Führungskräfte stehen im neuen Spannungsfeld. Wenn ich ein bisschen dazu beitragen durfte, dass der eine oder andere Zuhörer oder Zuhörerin ein paar Impulse mitnimmt, ich wünsche auf jeden Fall allen alles Liebe und Gute, speziell in den schwierigen Zeiten. und suchen sie einfach nach Methoden, die einfach auch anders wirken. Und es gibt sie. Und speziell auch so wunderbare Coaches wie dich, Christiane, die Führungskräfte begleiten mit Fragestellungen, so wie du das jetzt gerade gemacht hast, einfach wirklich so wertvoll. Und das braucht man heutzutage. Vielen Dank dafür, Christiane.
Ich danke dir und ich gebe das genauso zurück. Das muss man auch mal sagen, man kann nicht nur dein Buch lesen, man kann dich auch buchen. Deine Website verlinken wir auch und dann kann man direkt mit dir auch diese Erfahrung der Aufstellung machen. Mhm. Wenn ihr da draußen neugierig geworden seid, dann guckt unbedingt in die Shownotes. Wenn euch das gefallen hat, was ihr gehört habt, dann lasst gerne ein Sternchen da, abonniert den Kanal, um die nächste Folge nicht zu verpassen. Und wir freuen uns, wenn ihr auch das nächste Mal wieder dabei seid. Bis dahin, alles Liebe. Tschüss.
Das war Führungsgefühle. Führungskräfte sind auch nur Menschen. Der Podcast mit Christiane Bär. Eine Produktion der Podcastbude.